Es gibt einen Text aus dem Jesaja raus, der mich schon eine Weile verfolgt. Und wie das so ist, wenn einem etwas gefällt, dann wird man es gerne teilen. Also ich habe es auf Facebook geteilt, ich habe es Leute geschickt und so. Das ist ja so, wenn man etwas mag, oder? Und der Text redet wirklich von dem gerechten König, der wird kommen. Das heisst dann hier im ersten Vers, eines Tages wird ein gerechter König regieren. Und auch seine obersten Beamten werden sich als Recht halten. Nur schon das. Denkst du, hey, was für eine Welt wird das sein? Wenn wir den ganzen Text mal anschauen, das ist Vers 1 bis 5. Eines Tages wird ein gerechter König regieren, seine obersten Beamten werden sich als Recht halten. Jeder von ihnen wird fürs Volk sein wie ein windgeschützter Ort im Sturm. Wie ein Schutzdach bei einem Wolkenbruch, wie ein sprudelnder Bach in den Steppen oder wie ein kühler Schatten in einem hohen Felsen in glühend heißer Wüste. Dann wird niemand mehr verblendet sein. Alle werden klare Sicht haben, aufmerksam zuhören. Hitzköpfe lernen über Leid und einsichtsvoll zu handeln. Und sogar Menschen, denen das Reden schwer gefallen ist, werden dann fließend können reden und auch deutlich. Und einen unverbesserlichen Dummkopf wird man dann nicht mehr vornehm nennen und kein Betrüger wird mehr als ehrlich angestellt. Von welcher Zeit diese Worte reden, das habe ich weder Zeit gehabt, um genau zu schauen, wohin diese Verheißung gehört. Gehört sie ins tausendjährige Reich hinein? Wird das in dem Umfang erst wirksam, wenn Jesus wiederkommt und seine Herrschaft wirklich vollendet? Aber eins bin ich sicher, die Zeit ist noch nicht gekommen. Und sie steht uns bevor. Und mich hat das sehr berührt. Ich habe gemerkt, das ist eine tiefe Sehnsucht in mir nach einer gerechten Gesellschaft. Nach Gerechtigkeit. Wir haben zwar eine Vorahnung davon, wie das sein könnte. Das eine ist, denke ich, Israel unter dem David und unter dem Salomon. Vor allem auch unter dem Salomon. Gerechtigkeit kann man fast gleichsetzen mit Frieden. Und das Reich Israel, das hat sich unter dem Salomo eine unwahrscheinliche Zeit vom Wohlstand und von Gerechtigkeit und von Frieden gehabt. Und wahrscheinlich kennen die meisten von euch die Geschichte vom Salomo, wo er einmal hat müssen Recht sprechen, weil zwei Mütter, zwei Prostituierte vor ihm gekommen sind mit einem Kind und beide haben behauptet, es sei ihr Kind. Wer kennt die Geschichte? Hebt mal auf. Ich könnte mal eure Bibelkenntnis testen. Gut, da geht. Danke. Ich habe mir schon überlegt, was ich machen würde, wenn ihr wenig aufhebt, dann hätte ich euch die Leviten verlesen. Das ist eines von diesen Beispielen vom Salomo, das zeigt, wie Gerechtigkeit einen Ausdruck findet. Oder er hat ja Gott bittet, anstatt um Gold und Silber, wo es um seine Berufung gegangen ist, dass er Weisheit möchte, um das Volk gut zu führen. Und für mich, ich sage, vielleicht stimmt das gar nicht, aber meine Definition ist, Weisheit ist das Resultat von Liebe und Wort. Und das zusammen, rein mathematisch, rechnerisch, gibt für mich Weisheit. Es ist ein berührender Text, ein wunderbarer Text, ein hoffnungsvoller Text, vor allem auch, wenn wir immer wieder Sachen in den Medien lesen und ein bisschen offenes Auge haben für das, was auf unserer Welt läuft. Gehen wir nochmal in die ersten zwei Verse rein. Eines Tages, das ist die Verheißung. Es wird eine Zeit kommen, da wird ein König regieren, für uns Schweizer schwierig, weil wir sind ja demokratisch aufgestellt. Aber es wird ein König kommen und der wird gerecht regieren. Und auch seine obersten Beamten, Ständerat, Nationalrat, Gemeinderat, werden sich als Recht halten. Und die Wirkung von dem zu beschreiben, und das ist ja eine Prophetie, die der Jesaja bekommen hat, braucht Gott vier Bilder. Man könnte sagen, ja gut, eins hat auch gelangt. Wir sind ja nicht schwer von Begriffen, oder? Aber ich habe den Eindruck, Gott hat mit Nachdruck wollen zeigen, was genau passiert. Wenn Familien, sage ich jetzt mal, Firmen, Gesellschaft irgendwie gerechte Oberste hat. Und das erste Bild, das haben wir gelesen, die Obersten, die gerechten Obersten werden sein wie ein windgeschützter Ort im Sturm. Sieht man das gut? Das Schwache. Okay. Wer hat mal so einen richtigen Sturm erlebt? Weißt du, einer, der dir zehrt, an deinem Häuschen zehrt, an deinem, weiss nicht, was zehrt, oder? Und wie gut fühlt sich das an? Du bist dann wahrscheinlich auf der Flucht. Wenn du irgendwo kannst in Windschatten stehen von irgendetwas, dann kommt das Gefühl von der Sicherheit und um dich herum tobt es und tut es wie wahnsinnig. Und was mir gefällt, der Baum hier, der hat wirklich einen krassen, guten Stamm. Der Mädchen oder die Frau, die hier steht, ich würde sagen, die ist sehr gut geschützt. Also das ist die Auswirkung aufs Volk, wenn sie von Obersten gerecht regiert werden. Das zweite Bild ist ein Schutzdach bei Wolkenbruch. Wirklich schwach. Ein Schutzdach bei Wolkenbruch. Ein Wolkenbruch ist ja etwas, wo der Wetterbericht eigentlich nicht ankündigt, oder? Das ist ein Ereignis, wo zack eintritt. Ein Wolkenbruch. Das Gefühl, der Himmel tut sich auf und der Regen, wo eigentlich für 2-3 Wochen gedacht wäre, kommt innerhalb von 2-3 Stunden oben runter. Wenn du dann am falschen Ort stehst, bist du einfach nass. Das ist ja, das Wort sagt es auch, die Wolke bricht und alles platscht gerade raus. Und dann, ihr kennt vielleicht so Bilder, dann rennen die Leute überall hin, oder? Manchmal hilft nicht einmal mit einem Schirm. Man rennt überall hin, man sucht Schutz vor dem Wolkenbruch. Oft ist der dann auch wieder relativ schnell vorbei. Aber auch hier wieder. Die Obersten im Land, Leitung, Gerechte, die haben genau diese Wirkung, dass du in einem Wolkenbruch rein ein Schutzdach findest. Schutz und Sicherheit. Und dann geht es weiter und heisst, die Gerechten werden auch sein wie ein sprudelnder Bach in den Steppen. Und ich musste schnell nachschauen, was man eigentlich unter Steppen versteht. Unter Steppen verstehen wir eine karge Landschaft. Eine baumlose Gras- und Krautlandschaft. Fast ohne Sträucher, fast ohne Bäume. Und im Sommer sehr trocken. Und das erzeugt in der Regel Durst, oder? Und es könnte ja in dieser Steppe auch ein Bächli haben oder irgendwas, aber der Vers redet, da ist ein sprudelnder Bach. Wir Schweizer sind sehr bevorzugt. Geh mal auf Frankreich, dann siehst du die endlosen, langsamen Kanäle und so. Und was ist dagegen die Bergbäche, die wir haben, oder? Das Leben, wie es sprudelt. Und seit die gleiche Wirkung haben oben die Gerechte auf das Volk, wenn sie nach dem Recht leben. Und wenn das nicht genug wäre, eine letzte Aussage, wie ein kühler Schatten in einem hohen Felsen in glühend heißer Wüste. Also, das sind die ganzen Auswirkungen. Man könnte fast meinen, man redet von einem Medikament, oder? In der Betriebsanleitung, wenn sie die gerechten Obersten konsumieren und das nicht wissen, fragen sie den Arzt oder lassen sie die Packungsanleitung. Aber die Wirkung ist das, oder? Die Wirkung, das sind die Wirkungen von dem. Ich meine, wie anders sieht das eigentlich heute ein bisschen aus? Nein, lass mich noch die restlichen Verse auch noch einblenden, Vers 3 bis 5. Dann heisst es, in dieser Zeit wird niemand mehr verblendet sein. Keine falsche Sicht von der Wirklichkeit haben. Alle werden klare Sicht haben. Ich meine, die Brillenträger sind, die wissen, wie sich das anfühlt, oder? Wenn man das erste Mal eine Brille kauft und wieder klar sieht. Alle die ein Kind im Ohr haben, das ist ein Insider, können wieder aufmerksam zuhören. Hitzköpfe werden lernen, über Leid und einsichtvoll zu handeln und sogar Menschen, denen es Reden schwerfällt, können plötzlich fließend und deutlich reden. Und so ein bisschen Finale am Schluss. Aber einen unverbesserlichen Dummkopf wird man nicht mehr vornehm nennen. Und einen Betrüger tut man nicht mehr als ehrlich anstellen. Und ist nicht gerade der Vers 5, die letzten 2-3 Zeilen, etwas, was für unsere Zeit sehr bezeichnend ist? In vielerlei Beziehungen. Es sind unsere, sehen wir die auch nicht gut? Nein, die sind alle ein bisschen blass. G12-Gipfel und immer dort, wo sich die Grossen treffen, Finanziers und so. Unsere Medien enthüllen ja immer wieder irgendwelche Geschichten von so wichtigen Männern und Frauen in dieser Welt. Und die Empörung ist immer riesengroß. Oder? Die Empörung ist immer gross, sei es sexueller Missbrauch in der katholischen Kirche oder wieder irgendeiner korrupt und es fliegt auf. Da, so Leute tun wir eigentlich fertig machen, unsere Gesellschaft. Wir sind wirklich, nicht wirklich tolerant. Oder? Und trotzdem, all das, was wir so in den Medien lesen über so Leute, ist eigentlich nur die Spitze vom Eisberg. Wir reden manchmal bei anderen Gelegenheiten von den Dunkelziffern. Die Dunkelziffer hier ist viel, viel, viel grösser. Und es ist immer gut, wenn es jemand anderen trifft, oder? Das schützt mich dann im Moment. Über die oder die können wir herziehen und sagen, die und die. Und insgeheim wissen dann so viele Menschen, und vielleicht manchmal auch wir, sind wir froh, dass es uns nicht verwünscht hat. Das ist etwas, wo der Jeremia und der Jesaja, ich habe in der letzten Zeit Jeremia und Jesaja gehört auf meinem Handy, also Hörbibeln und so. Und etwas, was dort immer wieder durchgedruckt ist, dass genau die verantwortlichen Leute im Land, dass Propheten ihnen recht an den Karren fahren, weil Gott sie beauftragt hat. Das heisst zum Beispiel im Jesaja 9, drum wird der Herr, drum wird der Herr am gleichen Tag Kopf und Schwanz von Israel abschlagen. Und dann definiert er das. Er sagt, der Kopf, das sind die Führer vom Volk, die angesehenen Männer und die Ältesten, und der Schwanz, das sind die angeblichen Propheten und Priester. Also das sind eigentlich die geistlichen, weltlichen Herrscher, und Propheten sind immer gegen die gezogen, weil sie genau in dieser ganzen Korruption gelebt haben, in dieser Ungerechtigkeit. Er ist ihnen dort heftig an die Karre gefahren. Oder ein bisschen im ersten Kapitel sagt er, Jerusalem, deine Führer und Aufrührer, das sind Diebe, die stecken alle unter einer Decke, sie sind scharf auf Geschenke und Bestechungsgelder, aber den Weisen verhelfen sie nicht zum Recht und die Klage von der Witwe gehören sie nicht. Finde ich auch bezeichnend für unsere Zeit. Mit dem würde ich nie sagen, dass es wirklich unter all denen, die in unserem Land Verantwortung übernehmen, ganz gezielte, wirklich ganz gute Leute gibt. Aber ich glaube, der Grossteil steht in der Gefahr, genauso sie wie die Jesaja auch die Leute in Israel beschreibt. Und was ich interessant gefunden habe, ist eigentlich so Aussagen, dass die Gerechten unter dieser Ungerechtigkeit leiden. Die Gerechten leiden unter Ungerechtigkeit. Der Petrus schreibt das in seinem Brief, dass Gott in Sodom nur einen gerettet hat, den Lot. Er wird als gerecht, als rechtschaffen bezeichnet. Und von ihm wird gesagt, dass er unter dem ausschweifenden Lebensstil von seinen Zeitgenossen in dieser Stadt enorm gelitten hat. Sie sind gewissenlos gewesen. Er hat mitten unter ihnen gelebt. Und weil er sich selber nach Gottes Willen gerichtet hat, das ist eine Umschreibung von Gerechtigkeit, hat ihn das Unrecht, das er tagtäglich gesehen hat, das hat seine Seele wirklich quält. Das hat ihn wirklich gequält. Und da könnte man jetzt natürlich eine Frage aufstellen und sagen, hey, wie ist das bei uns, wenn wir Ungerechtigkeit wahrnehmen, wo auch immer, an der Arbeit, in den Medien, macht das etwas mit deinem Herz? Was ist, wenn die ganze Ungerechtigkeit dieser Welt bei dir kein Leiden erzeugt? Oder kommt da wirklich auch eine Not rein? Ich bin ab und zu auf Facebook unterwegs und da siehst du so Filmchen. Eins, den ich gerade letztens gesehen habe, ist, wie eine junge Frau junge Kätzchen entsorgt, indem sie einfach in den Fluss rührt. Und die Empörung, vor allem über die ist ja unglaublich. Über Menschen nicht so, aber über die, hey, Mord und Totschlag. Leiden unter der Ungerechtigkeit, das ist ein Merkmal der Gerechten. Und vielleicht noch ein anderer Vers, auch von Petrus. Er sagt dann zu dieser Gemeinde oder zu denen, von denen, die den Brief bekommen, kann euch jemand schaden, wenn ihr wirklich Gutes tut? Aber auch wenn ihr müsstet leiden, weil ihr so lebt, wenn ihr Gottes Willen tut, kann man euch glücklich nennen. Darum habt keine Angst vor dem Leiden, wo Menschen euch zufügen, und lasst euch nicht verwirren, lasst Christus den Mittelpunkt in eurem Leben sein. Eine Zeit, die kennzeichnend ist, dass gute Menschen als schlecht angestellt werden. Dass Gerechte als ungerecht angestellt werden. Dass Böses gut geheissen wird und Gutes Böses. Und dass, wenn du Gutes tust, dass du drankommst. Ich denke in der Firma, ich weiss, in der Firma, wo ich meine Ausbildung als Automechaniker fertig gemacht habe, da hat es eine Atmosphäre von der Angst gehabt. Und Angst produziert oft, dass man dann ins Lügen hineinkommt, weil ja eben Angst da ist. Und wenn man dann versucht, gerecht zu leben in einem verlogenen, angstvollen System, dann kann es sein, dass du wirklich aneckst. Du bist dann vielleicht der Spielverderber, aber du bist vielleicht dann der Nestbeschmutzer, oder? Vielleicht hast du das auch schon erlebt. Aber versuche mal, super zu leben im Sinn von Jesus in der Firma oder wo auch immer oder im Verein. Es kann sein, dass du relativ schnell eine Aussenseite wirst, abgestempelt wirst. Und auf das bezieht sich der Vers, oder? Also wenn ihr wirklich Gutes tut, kann euch jemand einen Schaden zufügen? Ja, das könnt's. Das könnt's. Also der Gerechte leidet Seele, Bauchebene, und manchmal leidet er auch, weil er einfach vielleicht gemobbt wird, ungerecht behandelt wird, Gesellschaft konfrontiert mit dem gerechten Lebensstil. Und Jesus hat nicht umsonst gesagt in den Seligpreisungen, hey, ihr seid so glücklich, alle, wo ihr jetzt verfolgt werdet, um der Gerechtigkeit willen, ihr seid so glücklich. Denn euch gehört das Himmelreich. Ich habe mir überlegt, wie das denn in neutestamentlicher Zeit ist. Wer sind denn heute die Obersten im Reich Gottes? Oder, ja? Wenn wir das übertragen, neutestamentliche Zeit. Können Sie, dass wir das sind? Petrus sagt auch noch, wir sind ein königliches, priesterliches Geschlecht. Uns ist Macht gegeben, uns ist Vollmacht gegeben. Gott hat uns einen unvergleichlichen Stand gegeben in seinem Reich. Und dann die Frage ist so, tun wir das abgebrochene Reich von Gott, treiben wir das schon voran? Immer mit der Hoffnung, dass sich das dann wirklich einmal wird vollenden? Stehen wir in den Fußstapfen von Jesus, wenn es um Gerechtigkeit geht? Leben wir Gerechtigkeit? Und das Tollste daran ist natürlich, dass wir zuerst einmal eigentlich gerecht gemacht sind, oder? Das ist unser Stand, das ist unsere Identität. Ich finde, das ist ganz eine wichtige Voraussetzung. Im Galaterinnen heisst es, aber wir wissen, dass Menschen nicht durch das Einhalten von Gesetzesvorschriften für gerecht erklärt werden, sondern nur durch den Glauben an Jesus. Wir sind durch Jesus gerecht gemacht, auch wenn manchmal im Vollzug wir auch noch ungerechte Handlungen haben oder ungerechte Worte. Aber wir sind ultimativ in einen Stand versetzt worden, wo wir eigentlich nicht viel dafür können, sondern nur Ja und Amen sagen und sind in den Augen vom Vater im Himmel gerecht gemacht. Und dann geht es darum, dass die Gerechtigkeit in unserem Leben einen Ausfluss findet. Ich lese mal die folgenden Vers, das war Vers 16. Nachher heisst es noch, darum haben auch wir unser Vertrauen auf Christus gesetzt, denn wir möchten vor Gott bestehen können, und das ist, wie gesagt, nur auf Grundlage des Glaubens an Christus möglich. Nicht auf der Grundlage der Gesetzeserfüllung. Niemand steht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften vor Gott als gerecht an. Also keine religiöse Ausübung, keine charismatische Ausprägung oder was auch immer, würde uns je gerecht machen vor Gott. Sondern allein das, was Jesus vor uns am Kreuz und in der Auferstehung verbracht hat. Und die Frage ist nachher, wie leben wir die Gerechtigkeit oder wie kann man die Gerechtigkeit leben? Und da bin ich auf ein Gebet gestoßen von Franz von Assisi. Ich tue mal einen Teil von dem einblenden. Kann man das wenigstens lesen? Jawohl. Gerecht handeln. Ich glaube, das Gebet bringt ganz viel zu dem, zum Ausdruck, wie das könnte aussehen. Herr, mach mich zu einem Werkzeug von deinem Frieden oder fast synonym Gerechtigkeit. Dass ich liebe, wo man hasst. Wenn Leute gemobbt werden, dass ich nicht mitmache. Machen wir wirklich, wirklich einen Unterschied aus. Dass ich vergibe, wo beleidigt wird. Ohne Voraussetzung, ich vergibe dir, wenn du dich dann entschuldigt hast. Ich vergibe dir dann, wenn du dann gewisse Bußhandlungen gemacht hast. Dann vergibe ich. Dass ich verbinde, wo Streit ist, ein Dienst von der Versöhnung, Friedensstifter sein, dass ich die Worte sage, wo gelogen wird, und das ist wirklich sehr anspruchsvoll. Wenn du in einer Firma bist, die aufgebaut ist auf Halbwort, auf Mischeln, auf Lügen, auf Verdrängen, dort in einem Wort zu leben, du wirst anecken. Vielleicht sogar später geschätzt werden. Wenn du einen guten Chef hast, der wird vielleicht auf dich aufmerksam. Denkt, wow, okay, wir sind alle Schleifer, aber da haben wir einen oder eine, die ist ausfällig, indem sie wahr und gerecht ist. Und ich sage euch, auch heute noch, auch wenn eigentlich unser ganzes Weltsystem regiert wird vom Fürst von dieser Welt und durchdrungen ist von seiner Art, das heisst, er ist ja ein Lügner von Anfang an, dann werden die Gerechten doch erkannt. Manchmal werden sie abgelehnt und manchmal werden sie befördert. Ich glaube, die Welt sehnt sich wirklich danach auf Menschen, die auf einem guten, klaren Boden stehen. Und mich hat das damals in der Ausbildung als Auto mich total dankbar gemacht. Ich bin genau in eine Lehrstelle gekommen, wo so von Angst prägt war. Und wenn man Angst hat, lügt man und mach es nicht so und sag so und versteck's und hol's anderen und so. Und ich halt einfach gelernt als junger Christ, dass ich das nicht mehr mache. Ich bin in dem auch sehr gut gewesen, wenn ich Jesus noch nicht gekannt habe. Aber ich habe gelernt, dass ich das nicht mehr mache. Und da hat es mal einen Vorfall gegeben in der Firma, das habe ich vielleicht schon öfters erzählt. Aber es tut immer wieder gut, das selber zu hören. Da ist irgendetwas gemischt worden in der Firma und unser Chef, der Seniorchef, hat mich verdächtigt. Und es hat wirklich Indizien gegeben, dass ich schuld bin. Dass ich. Und dann ist er zu mir gekommen, das ist ja noch mal flott, und hat mich gefragt und hat gesagt, nein, tut mir leid, ich bin es nicht gewesen. Dann haben alle Mitarbeiter in der Firma abgeklappert und haben sie gefragt, gell, das war Josef gewesen? Gell, das war Josef gewesen? Das hat mir nachher einer von meinen Mitarbeitern erzählt. Der hat gesagt, hey Josef, der Chef hat die Runde gemacht und so. Und dann hat er gesagt, weißt du, was ich dem gesagt habe? Ich habe gesagt, wenn der Josef Ja sagt, dann ist es Ja, und wenn er Nein sagt, ist es Nein. Das ist das beste Zeugnis, das wir jemanden ausstellen können, den Jesus nicht kennt, oder? Der hat etwas geschmeckt. Und mich hat es auch tief dankbar gemacht. Und ich musste bereit sein, manchmal auch dann den Preis zu zahlen für das. Also, ich sage die Worte, wo Irrtum und Lüge ist. Ich bringe Glauben, wo Zweifel droht. Ich möchte Hoffnung wecken, wo Verzweiflung um sich wächst. Ich möchte Licht anzünden, wo Finsternis ist. Und ich möchte Freude bringen, wo Kummer wohnt. Also, das ist so, ich würde sagen, vielleicht ein Profil von einem Gerechten. Eine Vorlage. Eine Vorlage für Gerechtigkeit. Und glaubt mir, wenn wir versuchen, nach so Sachen zu leben, wir werden einen Unterschied ausmachen. Wir werden zu so einem Dach werden in einem Wolkenbruch. Die Unterdrückten werden sich an uns wenden, weil sie merken, hey, da ist Gerechtigkeit und da ist Liebe. Lass mich dazu noch ganz ein praktisches Beispiel machen. Es geht mir nicht um das Thema Abtreibung, aber das, was ich euch jetzt dann sage, das bringt das sehr gut auf den Punkt, wie gerechtes Leben kann aussehen. Ich habe gesagt, Gerechtigkeit schafft nicht nur Recht. Nein, das habe ich nicht gesagt, das habe ich überlesen. Aber das ist ja ganz wichtig. Gerechtigkeit schafft nicht nur Recht, sondern sie konfrontiert Ungerechtigkeit. Ich kann sagen, hey, das ist nicht recht, wie du mit dem umgehst. Es ist nicht recht, wie du mit deinem Chef umgehst. Es ist nicht recht, wie du mit deinen Kindern umgehst. Es ist nicht recht, wie du mit dem Garagisten umgehst. Es ist nicht recht, wie du mit irgendjemandem umgehst. Gerechtigkeit konfrontiert. Und Jesus hat uns das vorgelebt, oder? Von Jesus heisst zwar, er ist demütig gewesen und von sanft von Herzen sanftmütig. Und ich weiss nicht, wie du die Wörter fühlst, aber wenn du das Leben von Jesus anschaust, merkst du, das war ein taffer Typ gewesen. Der hat nie ein Blatt vor das Maul genommen. Der hat den religiösen Führer von damals, und das hat er nicht bei allen müssen, immer wieder Kappen gewaschen, ganz zünftig, mit ganz, ganz krassen Worten, wo ich mich nie würde getrauen, in einem Gottesdienst so zu sagen. Die ganzen Weherüfe von ihm über die Pharisäer zum Beispiel. Und damit der Geisler, den kennt ihr ja, wenn er den Tempel geräumt hat. So. Also Gerechtigkeit konfrontiert auch Ungerechtigkeit und schafft nicht nur Recht. Also das praktische Beispiel. Im letzten Jahr hat es wiederholt einen Marsch fürs Leben gegeben. Einen Marsch fürs Leben gegen Abtreibung. Obwohl das Schweizer Volk demokratisch darüber abgestimmt hat, dass wir unsere kleinen ungeborenen Babys dürfen umbringen. Der Zeitpunkt war so gewesen, dass man an einem höheren Viertig machen wollte, den Marsch. Und zwar war es Jubiläumsjahr von Niklas von der Flüe. Und man hat gefunden, man wollte diesen höheren Viertig als Anlass nehmen. Und sie haben sich gewünscht, dass sie das in Obwalden machen können, unter dem Thema Beten fürs Leben. Sie haben einen abschlägigen Bescheid bekommen. Die Regierung hat gesagt, nein, das geht nicht. Es ist ein höherer Viertig. Und wir wissen, dass eure Aktion immer wieder linksradikale Gruppen anzieht. Und darum rechnen wir mit Unruhe an dem heiligen Tag. Und darum dürfen wir das nicht durchführen. Wir dürfen nicht beten für die Abtriebenen und wir machen das nicht. Okay. Darüber aber hat der Gary Keller, der Gründer von der Stiftung Schleife, 2-3 Minuten zu dem Stelle genommen. Können das mal einspielen.
Liebe Freunde vom Marsch fürs Leben, die Absage durch die Regierung hat ein gewaltiges Medienecho losgetreten bis hin zu einer Schlagzeile im Blick. Für diese Gratiswerbung sind wir äußerst dankbar. Und gleichzeitig sind wir auch voller Stolz, dass Christus uns gewürdigt hat, für unsere und seine Sache ein Stück Ablehnung einzustecken und diese Kröte von Ungerechtigkeit zu schlucken. Das Kreuz gehört zu unserem Leben als Christen. Und Christus hat aus dem Kreuz ein Siegeszeichen gemacht, sodass sogar ein römischer Kaiser die Schilder seiner Legionäre mit dem Kreuz bezeichnet hat und das Motto lautete: In hoc signo vinces, in diesem Zeichen werden wir siegen. Und ich sage euch, Freunde, wir werden aus dieser sogenannten Niederlage, werden wir einen Sieg herausfahren für das Reich Gottes. Wir werden am Betag beten, wie wir noch nie gebetet haben. Wir werden an diesem Betag, werden wir Vergebung aussprechen. Und zwar von ganzem Herzen unseren Gegnern, den sogenannten der Regierung in Obwalden, all denjenigen, die sich in den Weg stellen, wir werden sie segnen, nicht nur vergeben, sondern segnen, das heißt, das Gute ihnen zusprechen. Die Güte Gottes, Leben im Überfluss. Ihr seid nicht unsere Gegner, sondern ihr seid Menschen von Fleisch und Blut wie wir und wir wollen euer Bestes. Und ihr müsst damit rechnen, wir werden weiter marschieren, wir werden nie stoppen, bis wir unser Ziel ein Stück weit erreichen, auch wenn wir uns keine Illusionen hingeben. Aber Gott hat uns verpflichtet zu marschieren und wir werden marschieren. The saints go marching in. Bleiben wir verstanden. Amen.
Nächste Möglichkeit, um als Gerechten rauszutreten, nächstes Samstag in Bern, oder? Und ich habe auch schon Stimmen gehört, die gesagt haben, oi, ich habe dann eben Angst vor den Radikalen. Und das ist nicht unbegründet. Es ist tatsächlich so, dass die Gegner von dem Marsch dieses Jahr ganz massiv Gegenwerbung gemacht haben mit Drohbriefen. Weiss nicht, Martin, gell, ihr habt so einen nicht bekommen. Also sie haben Firmen und private Leute, die sie gewusst haben, die stehen hinter dem, mit Drohbrief bedroht, machen im Internet Hetze, haben das Medienhaus Jordi verspreit und machen richtig Dampf. Und wenn du mal wirklich etwas Gutes mit Jesus willst erleben, hey, geh mitlaufen. Ja, vielleicht kriegst du etwas ab, aber du weißt, du hast es für eine gute Sache gemacht. Manchmal fehlt uns das irgendwo. Wirklich für Ungerechtigkeit oder für Gerechtigkeit anstehen und in Kauf nehmen, dass du nachher eine Bühne hast und dann gibt es wunderbare Trost, wo du aus der Bibel sagt, hey, wenn ihr für Gerechtigkeit dürft leiden, hey, sind glücklich. Übrigens, habt ihr gewusst, dass es eine Gerechtigkeitsbibel gibt? Es gibt ja Bibeln für Sportler, oder? Es gibt Bibeln für emanzipierte Frauen, es gibt für alles Bibelanfang, für alle Volksgruppen und so. Und es gibt auch eine Gerechtigkeitsbibel. Das heisst, da hat sich jemand Mühe genommen, alle Bibelstellen in diesen, weiss doch auch nicht, 600, 700 Seiten zu markieren, was um Gerechtigkeit geht. Also wenn du mal das Thema vertiefen willst, auf einfache Art, dann tu das in eine Bibel zu. Ich lege die nachher da hinten auf, bei den Zeitschriften, vielleicht willst du mal reinschauen und so. Coole Sache. Die komplette Bibel mit mehr als 3000 markierten Versen über Armut und Gerechtigkeit. Gut, lass mich zum Schluss, bevor wir dann noch zusammen beten, einfach nochmal in die ganzen Verse hineingehen. Lass uns die nochmal zusammenlesen. Eines Tages wird ein gerechter König regieren. Und wir haben im letzten Lied, glaube ich, gesungen, komm Herr Jesus oder so, oder? Die Sehnsucht, dass Jesus wirklich kommt. Dass Jesus wirklich kommt und sein Reich ausbreitet. Fertig, endgültig. Oberste Beamte, die sich als Recht halten, die sich verpflichtet haben, das machen ja unsere auch, die schwören ja dann auch, oder? Aber merkst, das Leben tickt manchmal ein bisschen anders. Jeder von ihnen wird fürs Volk sein windgeschützter Ort im Sturm. Wie ein Schutzdach bei einem unerwarteten Wolkenbruch. Wie ein sprudelnder Bach in den Steppen. Und wie ein kühler Schatten in einem hohen Felsen in glühend heißen Wüste. Dann wird niemand mehr verblendet sein. Alle werden klar sehen und aufmerksam anhören. Und die Hitzköpfe lernen über Leid und Einsicht voll zu handeln. Und sogar Menschen, denen es Reden schwerfällt, vielleicht Stotterer oder so, können dann fließend und deutlich sprechen. Ist lustig, dass die Verse da drin sind. Okay. Ein unverbesserlicher Dummkopf wird man dann nicht mehr vornehm nennen und kommt auch nicht einen Friedensnobelpreis über oder so. Da haben wir alles in unserer Geschichte, gell? Leute, die das wirklich, wirklich nicht verdient haben. Kommen Friedensnobelpreis über. Dummkopf wird nicht mehr vornehm genannt und Betrüger tut man nicht mehr als ehrlich anstellen. Ich blende euch zum Schluss nochmal das ganze Gebet ein vom Franz von Assisi. Und ich möchte, dass ihr das einfach einmal verköstigt. Leset es, schaut es an, lasst es auf uns wirken, bevor wir es nachher miteinander beten. Vielleicht möchtest du ihn durchlesen, vielleicht kommst du schon einen oder anderen Ort vorbei, wo mit deinem Leben etwas zu tun hat, wo du merkst, hey, wäre Zeit zum Umkehren, wäre Zeit zum etwas anderes machen. Und auf so einen Moment freut sich Jesus immer ganz extrem, weil er alle Voraussetzungen geschafft hat, um so schräge Weg zu verlassen und auf einen geraden Weg zu kommen. Er ist der, der immer einladend vor uns steht und sagt, hey, was du kommst, du bist auf dem falschen Weg, ich helfe dir auf den richtigen Weg. Es gibt ja so ein Fremdwort, das heisst Buß tun. Umkehren. Das ist eine der schönsten Sachen, die es überhaupt gibt. Aber wenn du merkst, du kommst da noch immer vorbei, vielleicht wäre es nicht schlecht, wenn du mit Jesus mal so ein Zweigespräch haben. Oder vielleicht sogar mal mit jemandem darüber reden. Sollen wir das zusammen beten? Es verpflichtet, gell? Es verpflichtet. Wenn man es betet, verpflichtet es. Wenn du nicht möchtest beten und gleich betest, dann ist das einfach eine religiöse Handlung, oder? Man kann auch neu aussetzen, wenn man merkt, da muss ich zuerst etwas in Ordnung bringen. Und lass uns ein bisschen Liturgie machen. Ich denke, der erste Teil, dass dort Männer betet. Inbrünstig. Am besten stehen wir nachher wirklich dazu auf. Und der zweite Teil, dass dort Frauen betet. Sind ihr dabei? Okay, stehen wir mal auf. Am schönsten ist immer, wenn man das beten kann, wie einem der Schnabel gewachsen ist, aber wir tun es jetzt auf Hochdeutsch. Und die Männer, ihr habt powervolle Stimme. Sind ihr ready? Ich will euch hören. Gut. Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum und Lüge ist, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht anzünde, wo die Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Amen heisst übrigens, so sei es. So sei es. Okay. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir machen das Open End. Und zwar finde ich es toll, wenn ihr euch ganz kurz links oder rechts oder hinten vorne könnt zusammenschliessen und sagen, hey, was hat das mit mir gemacht? Kurzes Feedback von dir. Vielleicht hat jemand gerade etwas unter Freude schon gebetet, sagt, hey, das ist genau bei mir ein Knackpunkt, da möchte ich mehr Gerechtigkeit leben. Jesus hilft mir, Heiliger Geist, komm. Und dann, wenn ihr mit dem fertig sind, herzlich willkommen in der Cafeteria.